Ja, es gibt Situationen im Leben, da fühlen wir uns tatsächlich so richtig am Arsch. Ich möchte heute mal versuchen, eine Podcast-Folge zu machen zum Thema Psychosomatik. Und das ist eines der Themen, die ich wirklich sehr schwierig finde, weil da natürlich bestimmte, ja, sehr tiefgreifende Denkmuster, die wir in unserer Kultur über, ja, ich würde fast schon sagen, Jahrtausende hinweg aufgebaut haben, so ein bisschen wie in Frage gestellt werden, vielleicht nicht völlig, aber so diese Denkmuster oder ja, die Schwächen dieser Denkmuster werden da berührt. Und das ist auch deswegen so schwierig, weil wenn man über psychosomatische Phänomene aus psychologischer Sicht nachdenkt, dann kommt es manchmal zu sowas wie zu einer Lagerbildung. Also es gibt Menschen, die andere Menschen sehr stark verurteilen, weil sie auf bestimmte Weise über das Zusammenspiel von Körper und Seele nachdenken. Und das heißt, ich begebe mich hier so ein bisschen in gefährliches Fahrwasser, aber andererseits macht es das natürlich auch interessant. Und ich möchte einfach mal versuchen, quasi aus einer prozessorientierten Perspektive über psychosomatische Phänomene nachzudenken und mal schauen, wo uns das so hinführt. Psychosomatische Phänomene sind meistens relativ schwer zu erkennen. Das kann ich zumindest so aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Das Schwierige dabei ist, dass psychosomatische Phänomene einerseits tatsächlich auf rein körperlichen Erkrankungen beruhen können, die aber noch nicht erkannt sind. Das heißt, wir denken, es gibt sowas wie einen Konflikt beispielsweise in unserer inneren Seelenlandschaft und das löst dann bestimmte körperliche Krankheitssymptome aus. Und in Wahrheit ist es aber so, dass es quasi eine sehr, ja, materielle Basis gibt für diese Krankheitssymptome und die sind einfach noch nicht erkannt, weil zum Beispiel diese Erkrankung noch nicht erforscht wurde, weil die noch nicht beschrieben wurde oder weil sie vielleicht von bestimmten Medizinerinnen und Medizinern einfach nicht diagnostiziert wird. Andererseits kann es aber auch sein, dass bestimmte körperliche Krankheitssymptome deswegen nicht erkannt werden als körperliche Krankheit, weil tatsächlich sowas wie ein innerer Konflikt existiert in unserer Seelenlandschaft oder auch ja im Zusammenspiel mit der Umwelt, mit einem anderen Menschen oder mit der Situation, in der wir uns befinden. Und das kann dann dazu führen, dass quasi diese Erklärung oder diese, ja, Herangehensweise nicht ernst genommen wird. Also dass man sagt, naja, das bildest du dir ja nur ein. Und es hat ja keine richtige Substanz. Und deswegen sozusagen entzieht es sich quasi auf dieser Weise der Handhabe. Und dann gibt es vielleicht noch sowas wie so einen dritten Fall. Das sind so, ja, Menschen, die immer wieder zum Arzt laufen und sozusagen die sehr feinfühlig sind für körperliche Phänomene und immer wieder sowas wie innere falsche Alarme wahrnehmen. Also sie denken dann, sie sind krank, aber in Wahrheit ist da nichts. Ja, also das ist vielleicht auch noch ein dritter Fall, den es auch noch gibt. Ja, und so in diesem Fahrwasser bewegen wir uns. Also drei verschiedene Fallen, in die man tappen kann, wenn wir über Psychosomatik nachdenken. Und ich möchte jetzt mal die vorweg einfach benennen und von da aus dann aber die eigene Spur verfolgen. Also das sind genau diese drei Fälle, die ich nicht beschreiben möchte, sondern die Fälle, wo wo es wirklich, also sozusagen die echten Psychosomatikfälle, wo wirklich was dahinter ist. Generell glaube ich, dass Psychosomatik viel zu tun hat mit Überwältigtsein, mit einem Überwältigtsein, mit einer Überforderung. Also aus einer emotionspsychologischen Perspektive könnte man vielleicht so formulieren, dass Situationen, in denen wir emotional überwältigt sind, in denen wir keine Ahnung haben, wie es weitergehen kann, in den Situationen, in denen wir wirklich am Arsch sind, um es mal ganz drastisch zu sagen. Also, dass in diesen Situationen Emotionen nicht mehr adaptiv sind, also dass Emotionen quasi, die ja körperlich immer eine körperliche Komponente haben, oder meistens, dass die sich quasi somatisieren. Und somatisieren bedeutet, dass wir in einer emotionalen Schleife drinnen fest, also ja, in so einer emotionalen Schleife feststecken und uns da irgendwie so festfressen. Und dieses Festfressen geht einher damit, dass wir vergessen nach einer Weile, dass es eine Situation gibt, die diese Emotion hervorruft oder die mit dieser Emotion oder mit diesem Emotionsgemisch einhergeht und ja, das Ganze so tief in den Körper hineinfällt, dass wir letztlich nur noch so die körperlichen Aspekte davon wahrnehmen und fühlen und eigentlich vergessen, dass das Ganze auch eine psychologische, affektive, erlebbare Dimension hat. Meistens ist es auch so, dass das Emotionsgemische sind. Also wenn wir zum Beispiel so eine ganz pure Wut spüren, ja, dann kann es sein, dass wir quasi nach einer Weile, wenn diese Situation sich nicht klärt, diese Wut nicht mehr so stark spüren, also dass dann eher eine wütende Gestimmtheit, eine Aggressivität, eine Gereiztheit daraus wird. Und natürlich kann auch diese Wut in eine somatisch wahrnehmbare körperliche Veränderung münden, in eine somatisch sich zeigende körperliche dauerhafte Veränderung münden, beispielsweise ein dauerhaft erhöhter Blutdruck. Also das kann man vielleicht sogar sehr einfach zeigen, einfach mit Messgeräten, dass ist auch quasi so die Stressforschung, was glaube ich so in den 80er Jahren begonnen hat, dass diese Zusammenhänge von Stress und körperlichen Veränderungen, also dass die auch physiologisch sehr leicht gezeigt wurden. Ja, also so das Herzinfarktrisiko beispielsweise steigt, wenn wir sehr oft wütend sind und wenn diese Wut sich so verstetigt. Dennoch würde ich mal sagen, in dem Fall, die Person weiß schon, dass sie wütend ist. Also sie kann vielleicht nichts tun und sie merkt es auch, dass sie wütend ist und hat dann eben einen höheren Blutdruck. Aber es ist nicht so völlig unbewusst. Etwas schwieriger wird es, wenn wir quasi in ganz komplexen Situationen sind, die auch ganz komplexe Emotionsgemische mit sich bringen. Und wenn wir in diesen Situationen das Gefühl haben, dieser Situation nicht mehr Herr zu werden. Und aufgrund der Komplexität aber quasi nicht so eine schöne, schön erkennbare, herausgeschälte Emotion vorrangig da ist, sondern wenn das eben so ein Gemisch ist, zum Beispiel aus Wut, Traurigkeit, Überforderung, Stress, vielleicht auch sowas wie Selbstabwertung, also ja, so ein ganz spezifisches Gemisch aus Einzelemotionen, das wie so eine Suppe ergibt und diese Suppe in der Situation, in der wir uns befinden, so überwältigend wird, dass wir damit nicht mehr klarkommen. Und dann fällt es so in die Körperlichkeit hinein. Dann kann es sein, dass bestimmte körperliche Symptome produziert werden, beispielsweise Hautausschläge oder bestimmte Muskelverspannungen, die sich chronifizieren oder eben ja Veränderungen im Hormonhaushalt, was dann auch letztlich zu einem veränderten Herzschlag oder einer dauerhaft veränderten Haltung beispielsweise führen kann und damit auch zu bestimmten Abnutzungserscheinungen, etwa durch eine veränderte Gehweise, also dass wir dann irgendwas aufscheuern oder so, dadurch, dass der Körper sich anders hält und ja, und diese Phänomene quasi, das ist dann nicht mehr so einfach, das wieder rückzuverfolgen, was ist eigentlich die emotionale Basis dieser, so es sie denn gibt. Ja, also wie gesagt, wir haben so diese drei Fallen, in die wir tappen können. Manchmal gibt's da, ist es auch wirklich keine rein emotionale Ursache, die zu einem bestimmten körperlichen Phänomen führt, aber manchmal eben doch oder zumindest sehr stark. Und dennoch ist es dann schwierig, im Falle dieser Emotionsmischungen das dann wieder rückzuverfolgen und zu verstehen, was sind eigentlich die Emotionen, die hier in dieser Lebenssituation dieses Menschen eine Rolle spielen und ja, wie kann ich die vielleicht auch auflösen? Das Zweite ist natürlich, dass wir dass man Psychosomatik gar nicht so allgemein im Grunde beschreiben kann. Also jede Situation ist ja anders, jedes Emotionsgemisch ist ein anderes, jeder Mensch ist anders. Und wenn ich hier jetzt so ein Modell formuliere oder so eine rudimentäre Skizze für ein Modell, dann muss man natürlich das dann runterbrechen und ganz genau hinschauen in der Situation, was ist wirklich gegeben, was ist wirklich in dieser spezifischen, also was ist hier der Fingerabdruck, der einzigartig ist. Dennoch würde ich sagen, die Gemeinsamkeit aller somatisierenden Phänomene ist schon sowas wie ein Überwältigtsein. Also die Situation wird so stark, dass man nicht mehr klarkommt und dann fällt quasi dieser Konflikt in die Körperlichkeit hinunter. Und da ist aber irgendwie noch was dabei, wo ich glaube, da ist auch unsere psychologische Handhabe, nämlich an dem Punkt, wo so ein gewisses Verbot auch eine Rolle spielt. Es gibt manchmal Situationen, wo wir das Gefühl haben, eine Wahrheit, die wir fühlen, nicht aussprechen zu dürfen. Und Emotionsverarbeitung, ein sehr zentraler Weg der Emotionsverarbeitung ist es ja, dass wir aussprechen, was wir fühlen. Also ja, ganz viele psychotherapeutische Wirkmechanismen lassen sich so beschreiben. Also da ist jemand, der mir zuhört, da ist jemand, der für den das okay ist, was ich sage oder was ich fühle und was ich denke. Und indem ich es ausspreche, indem ich es quasi benenne, indem ich ihm einen Namen gebe, löst es sich auf. Es ist so ein bisschen dieses Rumpelstilzchen-Prinzip. In dem Moment, wo die Königstochter zum Rumpelstilzchen kommt und ihm seinen Namen vorhält, also indem sie es fragt, heißt du etwa Rumpelstilzchen? Ja, da löst sich das Rumpelstilzchen auf. Also in dem Märchen der Gebrüder Grimm ist es ja so, dass das Rumpelstilzchen sich quasi selbst in zwei reißt und dass dann dadurch die Situation sich grundlegend verändert. Das heißt, wenn wir die Dinge beim Namen nennen können, dann kommt es häufig gar nicht so stark dazu, dass Dinge sich somatisieren, sondern ja, wir bleiben in einem fließenden Kontakt mit unseren Emotionen, wir benennen die, wir sprechen darüber, wir schreiben die in Tagebücher rein, wir geben ihnen Namen und ja, damit fließt quasi der Lebensprozess voran und Emotionen sind ja einfach ein ganz normaler Teil unserer Lebensprozesse und ja, wenn wir okay sind damit, also wenn wir die einfach benennen und aussprechen können, dann steckt da nichts fest und dann fällt das auch nicht in die Somatik runter. Manchmal aber ist es so, dass es da eben sowas wie ein Verbot gibt, bestimmte Emotionen oder Stimmungen oder Emotionsgemische ernst zu nehmen, weil die eben nicht zu den systemischen Regeln und Normen oder zu dem Wertesystem passen, in dem wir leben oder in dem wir aufgewachsen sind. Und ja, dann ist es besonders schwierig, auch die Realität dieser Emotionen für uns selbst ernst zu nehmen, also uns selbst gegenüber klar zu sein, dahingehend, dass ich das jetzt fühle. Also, dass ich diese Emotion, die ist da bei mir, ich fühle die und ich kann die auch aussprechen und ich kann dafür auch eintreten und ich kann die auch erkunden. Ich kann innerlich genau hinfühlen und herausfinden, was hat es damit auf sich, wo kommt die her, was ist so der innere Wesenskern dieses Erlebens. Ja, jede Emotion hat ja quasi ihren Sinn. Also Wut beispielsweise hat immer was zu tun mit Hindernissen. Traurigkeit hat immer was zu tun mit einer Veränderung, mit einer größeren Veränderung im Leben. Freude hat was zu tun mit etwas, worauf ich hinarbeiten möchte, wo ich hin möchte und so weiter. Ja, also Emotionen haben immer einen Sinn. Die sind nicht einfach so da, sondern die haben immer was zu tun mit der Situation, in der wir uns befinden. Und das ist sowas wie so eine ganz rudimentäre Form von subjektiver Bezugnahme auf diese Situation. Das heißt, ja, ich reagiere auf diese Situation und damit hat es auch was mit mir zu tun. Ich reagiere mit der Wut und ich bin wütend und dieses Ich in dem Satz, ja, das ist was sehr Subjektives, was sehr Intimes, ja, wo wir uns selbst sehr nah sein können. Im emotionalen Erleben sind wir uns selbst nah und wenn jetzt aber quasi wir uns in einem Kontext befinden, in dem Wut beispielsweise nicht gewünscht ist, in dem Wut nicht sein darf, dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass wir die Wut innerlich gar nicht so richtig ernst nehmen, wenn sie bei uns selbst auftritt. Und ja, dann kann es eben sein, dass sie sich somatisiert und besonders dann, wie gesagt, wenn es nicht nur eine Emotion alleine ist, sondern wenn es so ein Emotionsgemisch ist, das eh schon nicht so leicht mit einem einzelnen Namen zu benennen ist, wie jetzt beispielsweise Wut oder Traurigkeit, sondern wenn das eher so ein komplexes Gebilde, eine komplexe Emotionssuppe ist, die eh schon schwierig ja, mit einem einzelnen Wort zu beschreiben ist, besonders dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass quasi ja, im Kontext eines sprachlichen Verbotes, wo das eigentlich nicht so richtig sein darf, wo wir das fühlen, dass es nicht gewünscht ist oder dass es abgewertet wird oder ja, dass das irgendwie gefährlich ist, dieses Emotionsgemisch zu fühlen, ja, da kann es sein, dass es eben so weit innerlich zurückfällt, dass wir das Gefühl haben, da ist kein Durchkommen. Also wir sind überwältigt von der Situation, wir kommen da nicht mehr durch, es geht nicht mehr weiter, wir sind wirklich so richtig am Arsch und ja, und dann werden wir körperlich krank. Ja, ich hatte ja gesagt, ich möchte nochmal so aus so einer prozessorientierten Perspektive über diese Phänomene nachdenken und ich möchte dafür mal so mein Ebenenmodell heranziehen. Also das Ebenenmodell sagt ja, dass es verschiedene Ebenen gibt und dass Stopps auf bestimmten Ebenen die Möglichkeit für neue Ebenen öffnen. Und es gibt so ganz basal die Körperebene, dann gibt es die Verhaltensebene, die Ebene der sozialen Vereinbarungen, die Ebene der Kreativität. Und dann die Sinnebene. Das sind diese fünf Ebenen. Jetzt könnten wir mal überlegen, naja, bei einer körperlichen Erkrankung, das ist natürlich die Körperebene, also die ganz basale Ebene, wo eben ein Phänomen sich zeigt. Und hier wäre auch eine eine erste Ansatzmöglichkeit, dass man quasi versucht, auf der Körperebene natürlich mit medizinischer Unterstützung diese Krankheitssymptome zu bekämpfen. Also da irgendwas zu machen, was wirklich ganz rein körperlich eine Besserung hervorruft. Also auch im Falle einer psychosomatischen Erkrankung ist es okay, Krankheitssymptome körperlich zu bearbeiten, weil sie sind ja einmal da. Also es nützt ja nichts. Wir brauchen irgendwie alle Möglichkeiten, die es gibt, auf allen Ebenen, wo wir ansetzen können. Und ja, das wäre eben der Startpunkt letztlich. Dann auf der Verhaltensebene wäre natürlich sowas wie emotionales Verhalten, also ja, Wut, Ärger und so weiter, angesiedelt. Und das findet aber nicht statt. Deswegen fällt ja die Emotion zurück in die Körperlichkeit. Und jetzt, glaube ich, ist es wichtig, alle Ebenen so durchzugehen und quasi so von der Sinnebene her die Frage zu stellen, was möchte mein Körper ausdrücken? Also wie möchte er sich bewegen? Was sind soziale Vereinbarungen, die mir gut tun? Was sind kreative, unkonventionelle, neue Möglichkeiten, die mir da einfallen? Und quasi so alles, was über der Körperebene liegt, wie so ein Gesamtpaket zu sehen, wo Dinge sich neu entwickeln dürfen. Ja, und letztlich, ich weiß nicht, es ist vielleicht sowas wie so ein Trial-and-Error-Prozess, wo wir eigentlich nur rein lösungsorientiert erstmal vorgehen können. Das heißt, du kannst dir, wenn du dich in so einer Situation befindest, die Frage stellen, wo war schon mal was anders, wo gab es schon mal eine Ausnahme, also gab es schon mal eine Situation oder ein kleines Erlebnis, wo du gemerkt hast, da werden die körperlichen Symptome schwächer. Und dann geh mal durch, was war dein Verhalten, was waren die Vereinbarungen, die da nicht mehr gegolten haben oder anders gegolten haben und was hast du kreativ anders gemacht. Und so näherst du dich quasi so dieser Sinnebene an, wo du so nach und nach auf einen anderen Weg kommen kannst, der letztlich auch auf den anderen Ebenen diese ja körperlichen Krankheitssymptome nach und nach wieder abschwächt oder sogar ganz verschwinden lassen kann. Also, ich sag's nochmal, der Weg wäre, suche nach Ausnahmen. Suche nach kleinen, unscheinbaren Situationen, wo du gemerkt hast in deinem Leben, da sind die Körpersymptome schwächer, die Krankheitssymptome, die körperlichen, als körperliche Phänomene werden schwächer. Und dann geh mal so diese anderen vier Ebenen durch und frag dich, was war der Sinn darin? Was habe ich neu kreiert? Welche neuen Vereinbarungen waren wirksam? Und wie habe ich mich anders verhalten? Also wie habe ich mich anders bewegt, beispielsweise körperlich? In der Meditation hast du jetzt 3 Minuten Zeit, dieses kleine Gedankengebilde mal einfach mal gedanklich durchzuspielen. Also such die Ausnahme und dann geh mal diese anderen 4 Ebenen durch. Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit. der Weg, wie wir in die Körperlichkeit hinuntergefallene, hineinsomatisierte emotionale Phänomene wieder hochheben können auf die anderen Ebenen, wäre ein Bodymapping, das ja sehr genau körperliche Muster festhält, am besten schriftlich. Also was du machen kannst, ist, wenn du merkst, du hast so bestimmte körperliche Symptome, die irgendwie sich nicht rein medizinisch erklären lassen und die aber dennoch einfach da sind, dann versuche, ja, so diese Körpergefühl, das mit diesen Symptomen einhergeht, ganz genau zu beschreiben und halte das am besten schriftlich fest. Also so, dass du es wirklich auch vor dir siehst. Dann erkennst du so nach und nach bestimmte Muster in diesen, in dem, was du da aufschreibst und kannst quasi wie so eine Detektivin oder ein Detektiv Rückschlüsse darauf ziehen, was sind eigentlich die Emotionen, die dem zugrunde liegen, und dadurch verstehst du letztlich auch deine Situation besser. Also, ja, wenn du bestimmte Spannungsgefühle fühlst, dann schreib das auf. Wenn du ein Druckgefühl wahrnimmst, wenn irgendwo ja so ein ganz subtiles sich lösen, sich ereignet und dann fängst zum Beispiel an zu kribbeln. Also halt all diese Phänomene schriftlich sehr genau fest über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel ja zweimal am Tag für 5 Minuten. Und ja, ich denke, auf diesem Weg können wir diesen emotionalen Phänomenen, die sich so festfressen, auch nach und nach habhaft werden. Ich selbst kenne das zumindest von mir und ja, bei mir funktioniert das ganz gut. Oder auch bei Menschen, mit denen ich das so ja in einzelnen Übungssessions mache, hat sich dieser Weg auch als ganz ja hilfreich erwiesen. Bodymapping ist eine sehr ja achtsame Methode, wie du ohne viel Aufwand und sehr sanft Dinge ändern kannst in deinem Leben. Wichtig ist einfach, ja, du musst es einfach tun. Also bleib dran. Mach es dir zum Ritual und nimm jede kleine, feine Regung ernst, die du da beobachtest, also in diesen Übungssessions letztlich beobachtest. Ja, dann wird dir das so nach und nach in Fleisch und Blut übergehen und du wirst das auch nicht nur in den Übungssessions dann machen, sondern einfach ganz normal eine innere Achtsamkeit etablieren, wo du körperliche Phänomene und damit auch emotionale Phänomene schon viel früher wahrnimmst und das einfach ein ganz normaler Bestandteil deines Lebens ist.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden, wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.